Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallihallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 196 vom 10. Juni 2026. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und darin verwaltet sich der Julian selbst. Hallo Julian.
Moin moin, hallo.
Na Julian, wie ist bei dir die Lage? Sommer hat eingesetzt, gute Stimmung oder hast du viel zu tun momentan?
Ja, viel zu tun momentan sowieso immer, aber es lichtet sich so langsam in Richtung Semesterende. Also das geht dann meistens noch ganz gut dann jetzt dahin. Also es ist zum Glück ein Semester, wo ich nur eine Klausur beaufsichtigen muss und korrigieren muss, das geht ganz gut. Da kommt dann so das dicke Ende am Ende der vorlesungsfreien Zeit, wenn so die ganzen Ausarbeitungen dann kommen für die Praxismodule, dann wird es ein bisschen dicker dann.
Ja, okay. Und in der vorlesungsfreien Zeit irgendwelche Forschungsaufenthalte oder bleibst du mal im Urlaub?
Wir haben viel jetzt so vor der Haustür zu erledigen. Wir haben ja noch so unsere Moorgebiete, durch die wir so durchgehen, die wir uns mal wieder ein bisschen intensiver angucken müssen. Da steht jetzt nochmal wieder einiges an. Da warten wir noch auf Genehmigung, eventuell mal einen ganz schön tiefen Kern auch zu ziehen. Da wird mal ganz spannend, wenn das klappt, weil wir da vielleicht mal so 10 Meter Moor sehen können, wenn wir Glück haben. Ne? Also 6 mindestens, das sagen andere Studien. Und die mussten aber einfach auf 6 Meter aufhören, weil das Gestänge zu kurz war. Und wir könnten halt 10 reinsetzen, mal gucken. Ne? Also von der Datierung wäre das schon mal eine sehr, sehr spannende Geschichte dann. Ne?
Wow, also 10 Meter, da kann man jetzt mutmaßen, wie lange das sedentiert ist, ist es ja dann. Das ist aber dann nicht eiszeitlich beeinflusst, das kann eigentlich nicht sein, oder?
Ja, doch schon ein Stück weit. Also das ist ja quasi bei uns so ein Moor, was in einem alten Maar sich gebildet hat. Mhm. Und es gibt nur so eine apokryphe Datierung aus den 70ern. Da sind mal irgendwelche Kieler-Forscher sind hingegangen und haben das Ding so auf 11.000, 12.000 Jahre vor heute datiert, haben aber interessanterweise schon irgendwelche Molluskenschalen drin gefunden. Das heißt, irgendwann muss es mal auch ein Seestadium da drin gegeben haben. Aber die sind halt auch nur so auf 6 Meter, 6,20 Meter ungefähr gegangen, was aber ja auch schon echt mächtig ist, weil das ist halt so echt so ein kleines Goldstück an Moorgebiet, weil es sich halt eben so im vulkanischen Maargebiet eigentlich gebildet hat. Nur, dass es halt dann eben kein Maarsee gebildet hat, sondern tatsächlich einfach durch einen Durchbruch von dem Hauptbach, der da rausfließt, staut sich das Wasser halt einfach nur relativ lange auf. Also du hast dann wirklich stabilen Grundwasserspiegel dann eben da auch drin stehen. Und ist insgesamt ein super spannendes Gebiet, weil innerhalb von 2-3 Metern kartierst du so wirklich von einem wirklich terrestrischen Braunerde-Andosol-Mix klack direkt in Blei rein, also wo der Grundwasserspiegel dann reinkommt und nochmal 2 Meter weiter bist du schon im voll entwickelten Torfkörper. Ne? Da hast du also auf 1 Meter hast du nichts an mineralischem oder dominant mineralischem Zeug auch mit drin. Also es geht so wirklich so spiegeleimäßig dann vor, dass du so diesen Dotter in der Mitte hängen hast, dieser Schüssel, der halt wirklich stark dann eben Torfmächtigkeiten aufweist, die echt so in die Meter nur noch reingehen.
Ja, wow. Aber das finde ich beeindruckend. Ich war neulich in Ostholstein kartieren und da hatte ich dann auch ein neues Bohrerset dabei, wo ich bis auf 5 Meter gekommen wäre. Ich habe nur die 4-Meter-Stufe gebraucht, weil 3,80. Bei 3,80 war sozusagen bei uns Schluss Torfmächtigkeit. Und das fand ich schon beeindruckend. Aber tendenziell über 6 Meter, das ist schon wirklich mächtig. Das,
naja, auf jeden Fall. Die sind gesichert. Also da hatte die Uni Trier mal eine Abschlussarbeit laufen lassen. Und die sind auch, wie gesagt, die haben dann im Zentralbereich einfach dann größer 6 Meter auskartiert.
Ja.
Und das ist natürlich schon spannend. Ne? Und auch die Kieler Datierung, die haben so die Tiefen so 6,20 Meter, 6,30 Meter angegeben. Also da kommen wir auf jeden Fall im Zweifel dann hin, wenn das klappt. Und mal gucken, wie tief es dann auch geht. Das sind ja an sich, sind ja diese Sprengtrichter von den kleineren Eifelvulkanen, das sind ja super steile Formen. Und da ist also Potenzial nach unten, dass sich da wirklich ordentlich was akkumulieren könnte. Ne?
Ja, und gerade wenn, habt ihr dann auch Leute, die botanisch bewandert sind, mit dabei? Ja,
machen wir gerade. Ich war am Montag just erst noch mit einer Abschlusskandidatin dabei. Wir haben vor 2 Jahren einmal komplett eine botanische Aufnahme gemacht und jetzt gerade läuft die nächste floristische Kartierung. Einfach mal so zu gucken, was hat sich in den letzten 2 Jahren getan, weil vor 2, 2,5 Jahren hat ja das Land angefangen, da zu renaturieren. Das war auch so ein kleinerer Torfstichbereich auch mit drin, aber nicht großartig. Aber man hat halt versucht zu drainieren einfach. Ne? Also sprich, Gräben reingezogen, um zu gucken, das Wasser daraus zu holen. Hat nie richtig geklappt, weil es ist halt super nass da im Zentralbereich. Aber die sind jetzt gerade dabei gewesen und auch noch weiterhin dabei, halt eben diese Gräben zu verschließen, Grundwasserspiegel dann noch weiter ansteigen zu lassen. Und es war jetzt schon spannend zu sehen, wir waren das letzte Mal so vor einem Monat ungefähr da. Da kamst du noch wirklich gut über die Holzbohlenwege und das hat jetzt wirklich diese Warmphase, die es bei uns so gab, ist es regelrecht explodiert da im Moor. Das heißt, teilweise konntest du jetzt die Holzbohlen schon nicht mehr sehen, weil dann wirklich innerhalb kürzester Zeit ist da richtig das Zeug dann eben ins Schießen gekommen und blüht und gedeiht links und rechts. Also sprich, für die Kartierung wird es auch nochmal ganz spannend sein zu sehen, was wir da entsprechend haben.
Ja, und die Vegetationsleute, die müssen ja dann bestimmt auch in den Bohrbefund reingucken, weil da die Pflanzenbestandteile anzusprechen, so, das ist ja auch nochmal eine eigene Kunst für sich, sage ich mal.
Ja, ja.
Und dann
was auch, was wir auch noch haben, das ist auch noch ganz interessant, just vor unserem Termin hier hatte ich noch den letzten Abend Sprechstundentermin. Ist ein Dreiertrupp, der bei mir so eine gemeinschaftliche Abschlussarbeit macht. Wir sind gerade dann auch dabei, wöchentlich gehen die einmal raus, so einen festen Tonus. Gesamtes Mahrgebiet im Grunde bis in 1 Meter Tiefe dann über eine Tetersonde die Bodenfeuchte zu messen. Das heißt, dass wir jetzt mal wirklich so über Frühjahr bis in den Spätsommer rein mal einfach gucken, wo zieht sich das Wasser hin zurück, wo verteilt es sich, wenn es wieder was Neues reinregnet. Also, dass man wirklich mal so eine Tiefenverteilung des Bodenwasserkörpers da auch mal ein bisschen rauskartieren. Das alleine wird auch schon mal sehr spannend, einfach zu sehen, wie da so die Patterns einfach dann entsprechend in der Landschaft mit drin sind.
Wow.
Da bin ich auch schon mal sehr gespannt drauf, was die so alles erheben. Aber sieht schon sehr vernünftig aus.
Cool. Also ich fasse zusammen, für dich wird es ein spannender Sommer.
Das ist, genau.
Kann man wahrscheinlich
viel Schreibarbeit, weil wenn es gut läuft, dann machen wir zumindest mal aus dem Bodenfeuchte-Ding. Würde ich gerne mal so einen Wurf in Richtung eines Papers dann eben machen, weil es schon ganz spannend ist, allein jetzt schon so den letzten 3 Monaten, die wir jetzt schon aufgeschlüsselt haben, echt zu sehen, wie so die Fläche tatsächlich so atmet. Ne? Mit jedem Input, mit jedem Output siehst du schon sehr, sehr schön, wie sich da so das Bodenwasser einfach verteilt auf der Fläche dann.
Cool. Also du hast eine schöne Zeit vor dir, nachdem das Semester abgeschlossen ist. Das ist, kann man auf jeden Fall so festhalten. Ich will noch kurz einen Blick zurückwagen, weil die Laura, die Paula, unsere Praktikantin und ich, wir hatten auch eine schöne Zeit, die jetzt hinter uns liegt, 2 Tage, weil wir waren am 8. Juni auf dem, ist ja gar nicht wahr, am 7. Juni war es, auf dem Umweltfestival in Berlin. Jetzt sagt man so, ja, das ist hier bestimmt in irgendeinem Kiez, auf einem Hinterhof und so. Nee, das war ganz prominent zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule. Wir standen direkt am sowjetischen Ehrenmal, ja. Wer das noch nicht gesehen hat, das ist quasi ja aus DDR-Zeiten dort mal hingesetzt mit 2 Sowjetpanzern und 2 Kanonen und so, ne? Den glorreichen sowjetischen Soldaten gewidmet. Und da standen wir quasi direkt davor. Und waren eingeladen von der Grünen Liga Berlin. Die haben uns in ihren sogenannten Eco-Mindspace reingeholt und wir haben da sozusagen den Publikumsverkehr abgegriffen für Workshops, die da auch stattgefunden haben. Das ist, glaube ich, so grob das Setting, kann man sagen. Und wir haben uns wirklich viel überlegt. Also Laura war ganz clever, die ist extra aus Oldenburg angereist und hat quasi die Aktion Boden fühlbar machen gestaltet. Das heißt, sie hatte dann Fühlkästen dabei, selbst gebastelt, mit verschiedenen Substraten, kann man sagen. Und das war natürlich für die Kids eine ganz tolle Sache, einfach mal in so einen Karton reinzugreifen. Und dann hattest du da also auch Blumenerde drin, also letztlich auch Torf, ne? Das fühlt sich schön haarig an und hat ein ganz anderes Temperaturverhalten. Und dann der Mittelsand zum Beispiel, der ganz kalt und kühlend ist und so. Das war natürlich ein gigantisches Spektakel. Bodensäulen hatten wir auch noch dabei, um sozusagen die Infiltration anschaulich zu machen. Und sie hatte auch noch Experimente zum pH-Wert und zur Benetzungshemmung dabei. Also das war ordentlich Gematsche und Gepansche. Wir haben auch ordentlich Wasser verbraucht an dem Tag, aber es war wirklich ein Schauspiel, auch das einfach mit zu verfolgen. Ja, ich weiß nicht, deine Kinder, das wäre bestimmt auch was für die, oder? Ein bisschen Matschen und Panschen.
Ja, auf jeden Fall.
So, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe die Aktion Boden hörbar machen gestaltet. Das heißt, ich hatte quasi den Auftrag, unsere Soundmap irgendwie an die Leute zu bringen. Und da habe ich mir überlegt, wie kriegst du das am besten hin? Ja, und auch mit Fokus auf Kinder und so. Den Fall hatten wir ja bei dir auch mal, Julian. Du hast ja mal gesagt, sobald ein Bildschirm irgendwo aufflackert, dann kommen sie an wie die Motten, ne? So wie die Motten ins Licht, hast du gesagt. So. Und das habe ich mir auch zu Herzen genommen. Das heißt, ich habe bei einer Eventagentur einfach einen riesigen 55-Zoll-Monitor mit Ständer bestellt, ne? Den hat er mir da früh angeliefert, hingestellt. Und dann habe ich eine Offline-Version der Soundmap der Bundesrepublik Deutschland vorbereitet und programmiert, weil man weiß ja nicht, wie mobile Hotspot und so, da bin ich einfach noch zu sehr Lehrer, als zuzulassen, dass da irgendwas zufällig vonstatten geht. Ne? Und dann hatte ich dort quasi eine Offline-Version der Soundmap, lief im Hintergrund über einen Laptop, den habe ich dann einfach gespiegelt. Und jetzt kommt der Clou. Es ist nicht nur ein gigantischer Bildschirm gewesen und eine Offline-Version der Soundmap, sondern als Maus, die den Cursor bewegt, habe ich auch einen Gaming-Controller angeschlossen. Ne? Also das heißt, die gerade Kinder und so, ich stand dann immer so lockmäßig davor, ne, und habe dann einfach nur den Leuten diesen Controller in die Hand gedrückt. Und die Kinder, die mit dabei waren, die dachten natürlich sofort, boah, hier kannst du Fortnite zocken oder irgendwas anderes, ne? Und fingen dann an zu daddeln. Und ich habe denen auch nicht erklärt, wie das funktioniert. Also natürlich, der Controller, der hatte so eine Tastenbelegung und hoch, runter und links und rechts und zoomen und klicken und so. Aber das habe ich den Leuten nicht erklärt. Und dann war das wirklich ein absolutes Schauspiel zu beobachten, wie diese Leute komplett von ihrer Umgebung entkoppelt werden und dann in dieser Soundmap versinken. Ja? Die mussten dann erstmal rausfinden, wie bediene ich das Ding überhaupt. Dann haben die sich typischerweise auch so Orte angeguckt, wo sie ursprünglich mal herkommen oder wo Onkel oder Tante wohnen. Das war immer so ganz, ne, dahin navigiert. Und dann hatte ich natürlich unten auf dem Boden quasi einen Lautsprecher platziert, dass die Geräusche auch wirklich von unten aus dem Boden kommen. Und dann haben die da live in verschiedene Böden reingehört. Und es war wirklich, zeitweise hat sich eine richtige Traube, es haben sich Schlangen gebildet. Und wir waren auch auf dieser riesigen Meile des Umweltfestivals der einzige Stand, der in irgendeiner Weise einen Bildschirm hatte. Die anderen, das war halt alles so natürlich ökologisch angehaucht und es gab Naturhonig und Naturprodukte, alles gut und richtig. Aber wir waren der einzige Stand mit irgendeinem Monitor in irgendeiner Art und Weise. Und das hat die Leute wirklich angezogen, wie die Fliegen. Und so muss ich sagen, eine rundum gelungene Aktion war das. Das hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Und würde ich in ähnlicher Form wieder machen, Jürgen. Was sagst du dazu?
Ja, also sah auf jeden Fall beeindruckend aus. Ich habe das so auf Insta dann auch ein bisschen verfolgt. Und die Laura hat es ja dann auch noch so in ihrem Status dann teilweise mit drin. Also A, wirklich erste Reihe, ne? Also schöner kann man sich ja fast nicht für so eine Messe oder so einen Stand dann eben positionieren und sah tatsächlich spannend aus, ne? Also natürlich so die ganz low-hanging fruits bedient mit Gaming-Controller und allem drum und dran, aber mei, ne? Wenn es die Leute dann mal hintreibt, dann lernen sie auch was dabei, ne?
So sind wir angetreten. Wir wollen Interesse wecken, ja. Und das Oberthema war, also des gesamten Umweltfestivals, war tatsächlich auch Boden entdecke, worauf du stehst, ne? Also das war tatsächlich auch mit Bodenfokus ausgelegt. Da waren auch ganz viele andere Stände. Natürlich unsere Freundin Sonja Medwetzki mit dem Boden des Jahres, die waren natürlich auch da. Die hatten auch ein Panel quasi auf der Bühnenveranstaltung. Es war die Berliner Senatsverwaltung, die haben eigene Aktionen gebracht, nur zur Bodenentsiegelung. Es war Alnatura, also diese ja teilweise auch leider sehr schwurbellastige Biomarke, da mit einem eigenen Stand, die aber auch einen Bodenquiz gemacht haben für die Leute. Also es war wirklich alles sehr, sehr bodenlastig. Und wir haben uns halt auch dran beteiligt. Und ich muss sagen, Julian, mein Fazit ist ehrlich, ich glaube, wir haben das gut vorbereitet. Es gibt immer so Sachen, wo man noch ein bisschen nachsteuern kann. Aber ich hätte richtig Lust, das nochmal in ähnlicher Form zu machen. Also das war wirklich ein Erfolg, ein richtiger Schlag. Ich habe auch zum Beispiel, also ich habe ein bisschen Merch mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Erstmal die.
Ja, stimmt, die guten Stifte.
Die Zeukas Coolies. Ich habe euch ein paar aufgehoben, aber die gingen auch weg wie warme Semmeln. Natürlich schön Bambus und ökologisch produziert und so. Aber das war einfach toll, mal auch mit den Leuten in Kontakt zu kommen, die uns hören. Das haben wir ja sonst gar nicht, ne? Weiß ja nicht,
wer. Ja, sicher. Es war ähnlich bei der DBG-Tagung. Da haben sich dann ja auch noch zwei, drei Leute gemeldet. Das heißt, Grüße, wer sich dann darin erkennt. Mhm. Ne, die dann auch nochmal ein bisschen Feedback und Rückmeldung gegeben haben. Das ist natürlich immer ganz schön, wenn man so ein indirektes Medium hat, dass man dann auch mal irgendwie ein bisschen Rücklauf dann erfährt, ne?
Ja. Das hatte ich auch bei ein paar Gesprächen. Also viele sprechen mich halt direkt an, weil die wissen, okay, das ist hier so die Stimme. Die fangen ja meistens an mit Folge 1, ne? Und da hörst du am Anfang halt nur mich. Und es gab einige Begegnungen von Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Die haben dann auch irgendwas gefragt oder so. Und es waren wirklich tolle Gespräche. Und am Ende bei der Verabschiedung sagen sie dann so, übrigens, ich bin stiller Teilhaber oder stille Teilhaberin am Podcast. Ich höre euch schon ganz lange und so und ganz großes Lob. Und ich sage, oh, Mensch, jetzt das mal von Anfang an gesagt, da hätten wir noch, oh, nö, ich höre gern zu. Und das war einfach toll, mal Gesichter dazu zu haben. Ja, wer hört das hier so? Und das gibt auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, Kraft für die Zukunft, ja, dass man einfach sagt, man macht gern weiter. Und ja, also das müssen wir dem Team auch unbedingt nochmal spiegeln. Wir haben ja morgen wieder Teammeeting. Wie schön das ist, einfach mit den Leuten in Kontakt zu treten. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Also für euch da draußen nur nochmal der Hinweis, schaut mal bei der Grünen Liga Berlin vorbei, ein toller Verein, der da ganz viel organisiert hat auf diesem Umweltfestival. Habe ich mal in die Shownotes gekloppt. Und Julian, ich würde sagen, jetzt kloppen wir uns ein bisschen Bodenwissen in den Kopf. Wir sind ja hier beim Zolltalk zusammengekommen, um einfach auch mal ein bisschen abzunörden, ja, über wissenschaftliche Erkenntnisse, über wissenschaftliche Publikationen. Und einfach auch mal einen kleinen Deep Dive zu machen. Du bist da prädestiniert dafür. Du machst immer so eine kleine Literaturschau hier. Ich glaube, das zeichnet dich aus. Du hast ganz viel mitgebracht, ganz viel im Gepäck. Und jetzt lehne ich mich ein bisschen zurück und du erklärst mir heute was über irgendeine Magdalena oder so. Irgendwie in die Richtung muss es gehen. Bitteschön.
Ja, kein Problem. Ich finde es schon spannend. Das ist ja eigentlich ein ganz guter Opener, dass du zum Beispiel gesagt hast, okay, wir machen das ja meistens eh, dass wir uns ein bisschen überraschen. Mit dem, was da drin so vorkommt, das war für dich jetzt gar kein Begriff, ne? Dieses Magdalenenhochwasser, Magdalenenflut, oder schon mal irgendwo gehört?
Nee, tatsächlich noch gar nicht.
Überhaupt nicht. Okay.
Nada.
Interessant, weil es ist nämlich tatsächlich, also wir können es jetzt mal einfach innerhalb der Folge sagen, ich hatte auch so diesen B-Titel im Kopf, aber wir machen auch direkt den Disclaimer, ne, von wegen, nee, wollen wir nicht verwenden. So Mega Make Erosion Great Again war so der Konkurrenztitel zu dem, den wir jetzt gewählt haben. Weil es tatsächlich, es ist so mit eins der größten Ereignisse, was Meteorologie, was auch Bodenkunde, Geomorphologie angeht, die wir wahrscheinlich dokumentiert in Mitteleuropa haben. Absurd groß. Ich bin damit das erste Mal in Kontakt gekommen, deshalb auch direkt der Disclaimer vorweg. Als ich in Bonn noch in der Arbeitsgruppe vom Jürgen Hergert gearbeitet habe, der ja ganz viel auch so mit historischer Hochwasserforschung arbeitet und historischen Rekonstruktionen von Hochwasserereignissen. Disclaimer auch, das Paper ist von ihm, aber ist weit nach meiner Zeit in Bonn auch entstanden. Das heißt, wir sind da in keinster Weise irgendwie verbandelt oder so. Aber ich habe mal so das aktuellste Zusammenschau-Paper, was so die Gruppe um den Jürgen Hergert geschrieben hat, mal mitgebracht, weil es für uns eigentlich eine ganz schöne Zusammenfassung ist, was damals so passiert ist. Paper selbst stammt aus 2015. Es hat jetzt natürlich dann nachfolgend auch nochmal wieder so ein paar weitere Erkenntnisse gegeben. Ne, ein bisschen wird das Bild verfeinert, aber wir reden im Grunde über ja eine extrem, extrem schwere Hochwasserlage, die gleichzeitig für uns vor allem sehr relevant ist, weil es ganz, ganz viele sedimentäre, bodenkundliche Befunde auch gibt, Formen, die entstanden sind, Bodenerosion halt vor allem, die auch stattgefunden hat, während dieses Ereignisses. Und um erstmal direkt das wahrscheinlich die größte Frage, die da im Raum steht, zu beantworten. Warum heißt das Ding Magdalenenhochwasser oder Magdalenenflut? Ich habe es länger jetzt schon in der Schublade gehabt, haben wir ja auch im Vorgespräch schon mal gesagt. Fand es jetzt aber ganz passend, weil es sich fast jetzt wieder jährt. Ne? Also wir reden über das Jahr 1342, also schon eine ganze Ecke tatsächlich her. Und es fand halt statt, oder so der Scheitelpunkt dieses großen Hochwasserereignisses war halt einfach um den Tag der Heiligen Magdalena. Das war der 22. Juli oder ist es auch immer noch. Das heißt, so in knapp ja anderthalb Monaten jährt es sich dann mal wieder. Und man hat dementsprechend einfach diesem Ereignis den Namen Magdalenenhochwasser gegeben.
Also nicht wie es so im Spätmittelalter oder in der frühen Neuzeit Usus war, wir müssen einen Schuldigen finden. Da war es halt Magdalena, die blöde Sau, die haben wir jetzt hier einfach für alle Zeiten verdammt und so, sondern das ist tatsächlich nach einer Heiligen benannt. Okay.
Ja klar, ne? Also es ist wirklich halt einfach so der Heiligentag, der St. Magdalenentag, der dann halt zufällig damit zusammenfiel dann. Und interessanterweise inzwischen gibt es halt eine breite Näherung an das Thema, weil es in den letzten Jahren ungefähr, sagen wir mal, 30 Jahren inzwischen jetzt schon gut etabliert wurde, dass es dieses Ereignis gibt. Aber das Interessante ist, man hat einzelne Befunde schon ganz lange gehabt, also viel in Stadtchroniken zum Beispiel, in Klosterchroniken, also überall, wo geschrieben wurde, wo halt sowas auch festgehalten wurde. Aber teilweise traute man früher den Quellen nicht. Also wenn man heutzutage jetzt in die aktuellen Paper reinliest, ist immer so ein großes Ding, was herausgestellt wird, Leute, traut mal euren mittelalterlichen Quellen mehr. Weil man hat das teilweise tatsächlich als Spinnerei abgetan, die Beschreibungen, die dort drin standen, was also in diesem ja schicksalshaften Sommer 1342 dann eben abgegangen ist. Denn es war auch wirklich dramatisch. Also um es kurz zusammenzufassen, es gibt also tatsächlich Berichte, dass man zum Beispiel bei Frankfurt mit Booten über die Stadtmauer fahren konnte. Also, dass man sich so ungefähr vorstellen kann, wie hoch das Wasser da stand. Und es hat auch tatsächlich, Stichwort Frankfurt, vor allem den Raum von Main und Weseroberlauf getroffen. Also wirklich so ziemlich die Mitte Deutschlands. Dort hat es also am stärksten eingeschlagen. Und wir haben auch so die stärksten Befunde im Grunde aus dem Main-Gebiet. Also ungefähr so der Korridor Bamberg, Würzburg, Frankfurt. Das ist so der Korridor, wo wir die besten und meisten Befunde haben. Wo wir also Überlegungen eben treffen können, okay, was ist da ungefähr passiert? Und das Interessante ist, wir haben eigentlich immer ein relativ schlechtes Gedächtnis auch, was so große Ereignisse angeht. Bestes Beispiel war jetzt bei mir direkt hier vor der Haustür, ein Tal weiter, das ist Ahrtal 221. Das ist jetzt noch sehr präsent, auch wenn es jetzt schon ja 5 Jahre her ist. Ein großes Ereignis, was eben auch durch einen Starkregen, einen langanhaltenden Dauerregen eben ausgelöst wurde. Entsprechend natürlich pressegewaltig war, weil es sehr viele Menschenleben gekostet hat, enormen Schaden an Infrastruktur gegeben hat. Aber auch da wurde ja relativ schnell darauf verwiesen, naja, gut Leute, ne? Also es hat auch vieles damit zu tun, wie wir bewirtschaften, sprich also auch hier wieder, also mal knallhart in der Bodenkunde mit drin. Das heißt, wie schnell erzeugt denn so eine Oberfläche Abfluss, wenn es drauf regnet? Das ist ganz klar auch gesteuert dadurch, wie die Landnutzung aussieht. Und was man auch nicht vergessen darf, allein an der Ahr als Beispiel hatten wir ja auch erst vor ja knapp 200 Jahren oder sogar weniger, 150, 120 Jahren, ähnlich große Hochwasserereignisse, die aber halt nicht so intensiv schädlich waren an Mensch und Material, weil halt eben der Talboden noch nicht so stark zugebaut war. Also heutzutage ist viel weniger Retentionsraum mit da drin gegeben. Naja, und ein ähnliches Ereignis tatsächlich gab es tatsächlich dann anscheinend auch im Sommer 1342. Man ist sich nicht so ganz sicher. Das ist so einer der Punkte, der sich in der neueren Betrachtung ein bisschen gewandelt hat, was das jetzt genau für Niederschlag war. Also früher sagte man immer, das war eine typische, jetzt kommt ein bisschen Meteorologie, 5B-Wetterlage, die sich dadurch im Grunde kennzeichnet, dass wir ein Tiefdruckgebiet über dem Mittelmeer haben. Und wir kennen die Wetterlage eigentlich recht gut, auch wieder aus schlechtem Beispiel. Das Elbehochwasser 2002, was ja so eins der großen Ereignisse war, ist durch eine ähnliche Wetterlage ausgelöst worden.
Ich war dabei.
Du kannst es vorstellen. Mhm. Genau. Ja. Also du wirst ja auch ziemlich hautnah auch miterlebt haben, was dann im Grunde da passiert ist.
Mhm.
Und im Grunde ist das Ungute daran, dass wenn so ein Tiefdruckgebiet sehr weit südlich über dem Mittelmeer liegt, das dreht sich ja gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, das schaufelt quasi östlich um die Alpen herum, schaufelt das ordentlich warm, feuchte Luft vom Mittelmeer eben in Richtung Mitteleuropa nördlich der Alpen. Und wenn man dann Pech hat, kann sich's dann ziemlich intensiv abregnen. Das ist jetzt allerdings nicht mehr so ganz stichfest, weil Hergert selber sagt jetzt im letzten Paper, okay, unsere Daten gehen jetzt eher davon aus, dass es sogar konvektive Ereignisse waren. Das heißt, in Nicht-Meteorologen-Sprech eher tatsächlich so klassisch die Starkregenzellen, die sich aufgrund warmer Temperaturen eben bilden, wenn also einfach entsprechend Luftmassen zum Aufstieg durch die starke Einstrahlung getrieben werden und wir klassische so Starkregensituationen haben. Aber beides existiert noch konkurrierend. Also wir finden beides in der Literatur und es ist für uns ja aus der Bodenkunde raus ja auch erstmal nur eigentlich der Trigger. Also es ist gut zu wissen, wie es passiert, aber wir wollen ja eigentlich jetzt so ein bisschen eher auf die Folgen gucken. Um das so ein bisschen einzuordnen, das ist natürlich super schwierig bei einem Ereignis, was jetzt wirklich schon 700 Jahre zurückliegt fast, zu sagen, wie viel hat es denn da geregnet? Das heißt, was man betreiben kann, um überhaupt jetzt unser nächster Schritt, das Transportmedium für die Bodenerosion zu bemitteln, nämlich das Wasser, was dort angekommen ist, kann man natürlich Rückrechnungen anhand von Hochwassermarken betreiben. Die sind beeindruckend, weil entsprechend am Main vor allem sind die Flutmarkierungen, sind die im Grunde Hinterlassenschaften, solche zum Beispiel Reliquiensteine, wo dann eingetragen wurde, hier stand das Wasser in dem und dem Sommer, sind mit Abstand die höchsten Marken, die wir finden. Also die 1342er Flutmarken sind, wie gesagt, wirklich so das Top-Level, was wir im Grunde im Main-Gebiet und im oberen Weser-Gebiet, wenn wir diese Aufzeichnung haben, auch finden können. Das heißt, das ist für uns schon mal ein ganz interessanter Marker.
Und das hast du ja vorhin schon angesprochen, dass trotz der Tatsache, dass damals vermutlich noch mehr Retentionsraum, also Ausweichfläche für diese Flüsse zur Verfügung stand, ja, das ist ja umso beeindruckender. Also man kann sich ja vermutlich den Main-Flusslauf, ich kenne das jetzt zufällig bei Würzburg, das war schon immer, glaube ich, fürstbischöfliche Residenz und so, also da wird er auch begradigt gewesen sein. Aber oberhalb und unterhalb von Würzburg beispielsweise, da mag es ja vielleicht noch so natürliche Auengebiete gegeben haben, wo der Fluss eben auch die Gelegenheit hat, auszuweichen, ja. Und ja, trotzdem so hohe Flutmarken zu erzeugen.
Was man allerdings tatsächlich mit reinsetzen muss, ist dann ja dieser Aspekt Landnutzung. Und dann denkt man immer erstmal das finstere Mittelalter, der dichte Wald und ähnliches. Und das ist zum Beispiel was ganz Interessantes. Wir waren 1342 an einer der Hochphasen, als der Wald sehr weit zurückgedrängt war. Also das war wirklich durch die Bevölkerungsexplosion, die wir im Mittelalter in einer relativ stabilen Phase dort auch hatten. Wir haben viel Brennmaterial, viel Baumaterial tatsächlich benötigt. Das heißt, das war wirklich so einer der großen Einschnitte in die Waldausbreitung Deutschlands. Wir waren eigentlich an einer der schlechtesten Zustände, was die Waldbedeckung angeht. Das heißt, das war jetzt wieder so ein, ja, eher zuträglicher Faktor dafür, dass wir Hochwasser erzeugen, weil wir davon ausgehen können, dass wir eigentlich eine relativ intensive landwirtschaftliche Nutzung auch hatten und auch Rodungsereignisse in den flächendeckenden Waldgebieten. Ironischerweise ein paar Jährchen später kam es dann zur großen ersten Pestepidemie. Die hat dann natürlich durch die Dezimierung der Bevölkerung wieder dafür gesorgt, dass der Wald etwas zurückgekommen ist. Und den Case machen auch einige von den Papern, die wir auch in den Shownotes drin haben, dass wahrscheinlich auch diese Schwere der Pestepidemie maßgeblich mit beeinflusst wurde durch die Vorschädigung dieses großen Hochwassers. Also weil die Gesellschaften schon ein bisschen fragiler waren, weil wir auch wirklich Hungersnöte im Nachgang eben hatten aufgrund des massiven Bodenverlustes, gehen einige AutorInnen-Teams auch tatsächlich davon aus, Mensch, das könnte zusätzlich noch Öl ins Feuer gegossen haben der nachfolgenden Pestepidemie. Also da sieht man, dass das nicht immer so eindimensional zu sehen ist, sondern dass wir tatsächlich auch so mehrere Ereignisse mitunter auch einfach zusammenfassen müssen. Und dennoch war es, wie gesagt, aufgrund dieser sehr dramatischen Beschreibung, die es dann auch gibt, noch lange Zeit so, dass es wirklich ein eher, ja, nicht ganz gesichertes Ereignis war, weil man sich nicht sicher war, können denn diese Claims, die da gemacht werden, wie hoch das Wasser dort stand, wie viel dort passiert ist, können die denn überhaupt so stimmen? Und das brauchte also sehr viel Indizienprozesse in den letzten Jahrzehnten aus archäologischer Sicht, aus geschichtsschreibender Sicht, aus der Bodenkunde, aus der Geomorphologie raus, aus der Klimatologie raus, um halt so ein bisschen dieses Gesamtbild zu zeichnen. Ja, das wird tatsächlich ein sehr, sehr singuläres, heftiges Ereignis sein. Statistisch geht man jetzt inzwischen davon aus, dass man das ungefähr als wahrscheinlich Wiederkehrwahrscheinlichkeit ein 10.000-jähriges Ereignis bezeichnet. Daran sieht man auch schon, wie prominent das Ganze ist. Und naja, die Folgen im Grunde für die Pedosphäre waren natürlich dramatisch. Also wenn wir uns diese Ausgangslage vorstellen, wir haben also Regenmengen mit großer Vorsicht immer zu betrachten, diese Zahlen, die da so rumgeistern. Aber Schätzungen gehen irgendwo in die Range zwischen 150 und 200 Millimetern, die dort gefallen sind, innerhalb 1 bis 3 Tagen. Das ist etwas höhere Größenordnung, als wir es beim Ahrhochwasser hatten. Da hatten auch Spitzenstationen in dreistelliger Zahl Niederschläge eben gemessen. Also 100, 110 haben wir durchaus auch gefahren 2021. Hier gehen wir jetzt aber nochmal von wahrscheinlich einer deutlich höheren Zahl aus. Und meistens sind diese Modellierungen auch sehr vorsichtig und gehen so vom, naja, sagen wir mal, konservativsten Wert aus und nicht dem maximalen, den man irgendwie rausgeben kann. Also es hat auf jeden Fall ordentlich gerappelt da. Und was vor allem für uns ganz interessant ist, ist also tatsächlich pädologisch, musste das natürlich Konsequenzen haben. Und das Interessante ist, dass es sogar für diesen Effekt, den man gesehen und gefunden hat, und jetzt, wir werden jetzt einfach mal das Pflaster abreißen, der unvermeidliche Name kommt, wenn wir mit historischer Bodenkunde und so arbeiten und dann Nutzungswandel, ja, Herr Dotterweich ist auch wieder mit dabei, der mal wieder, ne? Man kann ja sagen, was man will. Er kommt überall vor, was sowas angeht, aber er macht auch wirklich sehr schöne Arbeiten. Wir haben da auch in den Shownotes so ein Paper zum Beispiel, was noch ein bisschen früher als der Haget rausgekommen ist, jetzt schon vor 23 Jährchen, aber wo er sich zum Beispiel einfach mal in nördlichen Bayern mal diese Galli-Erosion, die dort stattgefunden hat, mal sehr detailliert angeguckt hat. So in der üblichen Machart sehr schön und sehr genau, mit sehr schönen Fotos, wo man auch mal so sieht, wie sind die im Gelände vorgegangen. Und der ist zum Beispiel mal hingegangen und hat gesagt, wir gucken uns mal so kleine Nebentälchen an. Was ist denn da an Erosions- und Abtragsraten passiert in so Nebentälern, in kleinen Tälern drin? Denn was wussten wir? Es gibt ein paar ganz interessante Zitate, die man so finden kann. Und eins kann ich mal zumindest, auszugshaft zumindest vorlesen, weil es ist ein sehr langes Zitat, aber was für uns zum Beispiel ganz interessant ist, ist, dass wir zum Beispiel aus der Geschichtsschreibung ein Zitat haben: In diesem Sommer war eine so große Überschwemmung der Gewässer durch den ganzen Erdkreis unserer Zone, die nicht durch Regengüsse entstand, sondern es schien, als ob das Wasser von überall her hervorsprudelte, sogar in den Gipfeln der Berge, sodass das Wasser Gegenden bedeckte, wo es ungewöhnlich war. Also für uns ist es ja schon mal ein ganz interessanter Weg zu sagen, okay, cool, was sehen wir wahrscheinlich so eine Art Return Flow, ne? Also Interflow, der dann plötzlich wieder an die Oberfläche kommt, weil es übersättigt ist, weil es zu intensiv runterkommt, also Hortenabfluss, den man da mit drin sehen. Also ganz vieles, was wir aus der Bodenkunde dann finden. Und weiter geht's dann im Grunde. In West- und Süddeutschland ereignete sich eine große Überschwemmung, nicht nur infolge der außergewöhnlich starken Regengüsse, sondern das Wasser brach aus verborgenen Strömen in den Bergen, Tälern und dem ganzen Lande hervor, breitete sich übermäßig stark aus, sodass besonders in den Rhein- und Main-Gegenden und andernwärts es alles an Feld- und Baumfrüchten, Heu, Gebäuden, Vieh und leider zahlreichen Menschen vielfältig und elendiglich vernichtete. Das bedeutet also, das, was wir so kennen als Trockentälchen in den Mittelgebirgen, also diese Talformen, die wir so kennen als kleine Täler, von denen man ja auch gerne dann im Grunde ausgeht, das sind so alte, abgeschnittene Restarme eines sich entwickelnden Fließgewässersystems. Da könnte man auf die Idee kommen, Mensch, wie alt sind die denn jetzt wirklich? Also sind das so postglaziale Geschichten, so aus einer sehr frühen Erosion des Mittelgebirges, so nach dem Eiszeitalter? Oder könnte sowas eventuell durchaus entstanden sein durch sehr singuläre, sehr große Einzelereignisse? Und die Abtragsraten, die man jetzt zumindest so um mein Gebiet gefunden hat, und der Lotterweich ist auch nicht der Einzige, der da gearbeitet hat, der Borg aus Kiel zum Beispiel auch richtig dick dann eben noch mit dabei, den Namen liest man auch immer wieder, die haben schon dramatische Abtragsraten rauskartieren können anhand der Kolluvien, die sich gebildet haben. Also wir sprechen dabei nicht selten von Gallitiefen und nochmal innerhalb von 1 bis 3 Tagen von durchaus 4, 6, 8, 10 Metern Mächtigkeit, die also abgetragen wurden. Das kann man inzwischen relativ sauber datieren, auch von den entsprechenden Sedimentationen im Unterlauf dann eben auch rekonstruieren. Und da sind auch schon relativ gesicherte Werte, dass wir also dann wirklich schon über Meter reden, die also innerhalb von wenigen Tagen abgetragen wurden. Und das tatsächlich, wie es ja auch jetzt in dem Zitat auch schon vorkam, hat halt nicht nur diese enorme Bodenerosion ausgelöst, sondern halt eben auch diese langen Folgen nach hinten rausgeschickt im Sinne von, die Feldfrüchte waren dahin, Anbaufläche war dahin. Also alles, wo wir heute ja im bodenschonenden Arbeiten davon sprechen, wir sollten was konservieren und bewahren, war im Grunde in dem Punkt hart für die Katz. Also wenn wir wirklich also diese Erosionsleistungen sehen von ja so knapp 8, 9, 10 Metern an manchen Stellen, die sich plötzlich rein erodiert haben, selbst mit heutigen Maßnahmen würden wir da relativ schutzlos vorstehen. Also da könntest du dann wirklich davon ausgehen, solange ich ein bisschen Relief habe, beginnt dann entsprechend diese Erosionsleistung, die interessanterweise sogar einen eigenen Namen hat, den man selbst in US-englischen Publikationen immer wieder findet, das sogenannte Grabenreißen. Das ist so ein sehr dramatischer Begriff, aber der ist genau für sowas entwickelt worden, dass man gesagt hat, wir finden so im Mittelgebirge nach heftigen Niederschlägen so sehr schnell, sehr tief einerodierte Gullis. Das ist tatsächlich so als der eingetragene Begriff des Grabenreißens dann eben reingekommen. Und von den Werten, die wir da so haben, ich habe das mal auch für die Shownotes ja zusammengetragen, sind das absurde Zahlen. Also es gibt Studien, Dotterweich-Borg sind zwar 7 hingegangen, haben es ungefähr versucht zu quantifizieren. Ich lese es extra, damit ich die Zahl auch wirklich wiedergebe. Man schätzt so 13 Milliarden Tonnen Umverlagerung. Und das übersetzt, das kann man sich dann vorstellen, ist von heute bis ins Frühmittelalter zurückgeguckt, ungefähr so ein Drittel der Gesamterosionsleistung innerhalb von 3 Tagen. Also, dass man sich ungefähr vorstellen kann, was das eben für ein Ereignis gewesen sein muss, dass wenn wir im Grunde sagen, okay, wir schauen von heute zurück ins Frühmittelalter, quantifizieren so den gesamten Boden, der jemals irgendwie umverlagert wurde, und 1/3 davon ist in diesen 3 Tagen passiert, ist das schon eine Hausnummer. Ne? Also, da kann man sich ungefähr vorstellen, mit was für einem Ereignis wir es da eben dann zu tun hatten.
Also ich werde auf jeden Fall mal drauf achten. Ich bin demnächst wieder in Würzburg. Hundertprozentig einer Festung Würzburg oder so wird es diese Flutmarken geben. Aber also das kann man sich ja gar nicht vorstellen, sag ich mal an der Stelle. Solche Ereignisse, auch die Berichte aus dem Ahrtal zum Beispiel, da habe ich heute noch Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Du hast es ja danach, relativ kurz danach und jetzt auch im Zuge von Lehrveranstaltungen wieder gesehen. Wie sieht denn das aus nach so einer Flut? Kannst du das mal beschreiben?
Also immer noch, ja, es ist an den Gebäuden immer noch zu sehen. Also das ist tatsächlich, im Ahrtal ist momentan die Situation, je weiter du aufwärts fährst, desto präsenter ist wirklich noch auch einfach die Zerstörung, also selbst nach den 5 Jahren. Also wir haben immer noch große Bereiche, selbst in Bad Neuenahr-Ahrweiler, das jetzt schon relativ weit unten liegt, aber da gibt es immer noch ganze Straßenstriche entlang der Ahr, wo dann also wirklich die alten entkernten Ruinen noch stehen. Also das siehst du noch sehr, sehr stark tatsächlich dort auch im Landschaftsbild drin, im Stadtbild eben drin. Also das ist noch lange nicht wieder auf Normalzustand gezogen. Hm. Also das muss man sich dann halt immer vor Augen führen. Ne? Und das ist auch tatsächlich so ein Punkt, den wir auch bei der Magdalenenflut jetzt ganz schlecht einschätzen können. Das hat natürlich auch immer was damit zu tun, wie schnell bewegt sich diese Hochwasserwelle dann eben durch. Ne? Also im Fall des Ahrtals war es ein extrem kurzfristiger Peak, so die Maximaldurchflusshöhe, so eine Dreiviertelstunde, Stunde, dann ebbte das auch schon wieder ab. Zwar natürlich blieb das dann auch in Tieflagen einfach auch länger stehen, aber es reicht dann tatsächlich im Zweifel so ein ganz kurzer Zeitkorridor, um halt für entsprechende Schäden dann zu sorgen. Und die Narben, die siehst du nach wie vor. Also wie gesagt, je weiter man das Ahrtal hochgeht, wer sich das auf einer Karte angucken will, also wenn ihr so in Bodendorf startet, über Ahrweiler geht, nach Altenahr dann eben hoch in Richtung Dernau, das ist die oberen Gemeinden, das ist noch sehr, sehr offen, diese Wunde, und auch sehr, sehr offensichtlich, was dort halt eben auch passiert ist. Landschaftlich interessanterweise gar nicht mal so stark. Also da haben wir jetzt nicht so diese heftigen, sichtbaren auf den Bergflanken Erosionslinien, die es auch sicherlich da gibt, das ist überhaupt kein Problem, die auch zu finden, aber das, was halt da tatsächlich eher noch prominenter ist, ist halt wirklich einfach das Dorfbild, das Stadtbild, was dort immer noch an Zerstörung einfach offen sichtbar ist. Also das hat aber auch wirklich damit zu tun, dass wir jetzt im Fall des Ahrtals ja in der modernen Variante eine brutale Überbauung der ehemaligen Retentionsflächen haben. Also wenn wir das nur vergleichen mit einer preußischen Karte von, ja, sagen wir mal Ende des 19. Jahrhunderts, bevor also durch die Industrialisierung so richtig der Boom ins Umland da eben stattfand, als die Städte massiv gewachsen sind. Das ist schon frappierend, wie viel Fläche verbraucht wurde als Rückzugsraum dann halt eben des Wassers normalerweise. Also dementsprechend, das ist noch ziemlich deutlich sichtbar. Aber wie gesagt, wir reden jetzt hier im Grunde von einem Ereignis, was ja wahrscheinlich in Jährlichkeiten nur in der tausendjährigen Kategorie gelegen hat. Das heißt, immer noch selten, immer noch groß. Aber bei der Magdalenenflut reden wir halt nochmal über eine Zehnermagnitude mehr. Und das Gemeine und was wir uns auch halt immer so ein bisschen auch vor Augen führen müssen, ist, dass ja diese ganzen Jährlichkeiten, diese Frequenzen, die Wiederkehrwahrscheinlichkeiten, das sind ja alles gleitende Statistiken. Das heißt, gerade auch wenn wir jetzt noch den Klimawandel so mit reinnehmen in diese Gleichung mit, würden wir gut daran tun, uns an solche Ereignisse auch tatsächlich mal zu erinnern, weil natürlich sowas ist selten, zum Glück, ne? Also das ist ja immer noch so die gewisse Grundregel. Extremes ist selten in natürlichen Systemen, aber wir arbeiten natürlich durch den Klimawandel dran, dass extrem normaler wird, ne? Das heißt auch diese Wiederkehrwahrscheinlichkeiten, an denen manipulieren wir tatsächlich relativ gut rum. Und das war jetzt wirklich noch weit vorindustrialisiert, hatte jetzt auch nicht zwingend damit zu tun, dass wir die große Abholzung haben. Das war einfach eine Wetterlage, die da halt entsprechend, wenn es schlecht läuft, passieren kann in diesem Ausmaße. Und würde man das auf heute extrapolieren, möchte ich nicht wissen, wie viel Abtrag wir tatsächlich sehen würden, wie viel Verlust eben entsprechend auch an einfach an Boden, ne? Also als natürliche Ressource dann eben drin. Also das, was momentan so aufgerufen wird an Zahlen, ist schon wirklich beeindruckend. Auf der anderen Seite beeindruckend, dass relativ wenige von dem Ereignis so richtig präsent was wissen, ne? Weil offensichtlich in der Mitte Deutschlands, also wie gesagt, so Main, die Kante und der Oberlauf Weser, da finde ich noch und nöcher entsprechende Erosionsspuren, Gullies eben in der Landschaft, von denen wir ausgehen können, wenn es schlecht gelaufen ist, sind die halt bei diesem starken Flutereignis dann entsprechend entstanden.
Und das ist ja auch ein spannender Aspekt. Man weiß relativ wenig drüber, ist relativ wenig aufgeschrieben dazu, aber die Quellen, die man hat, die hat man dann entsprechend benutzt, ne? Weiß man, wie viele Leute da potenziell ums Leben gekommen sind? Gibt's da eine
Schätzung? Ja, ich habe mal so ein bisschen links und rechts in unseren ganzen verlinkten Papern gelesen. Also konservative schätzen so circa, wenn es schlecht gelaufen ist, bis 10.000 Leute.
Oh.
Und das ist für eine mittelalterliche Bevölkerung schon ordentlich. Aber wenn man sich immer halt wieder diese Zeitzeugenberichte auch vor Augen führt, also dass man, wie gesagt, über Stadtmauern mit Booten fahren konnte, dass man teilweise, es gibt zum Beispiel für den Mainzer Dom gab es ein schönes Zitat, dass dort ein Mann, wenn er im Mainzer Dom stehen würde, bis zum Gürtel im Wasser stehen würde. Und wenn man das heutzutage mit der Lage tatsächlich in Relation eben auch zum Rhein, zum Main dann eben auch sieht, das natürlich hat es dann entsprechende Opfer dann auch geben dürfen oder müssen, ne? Weil zumal wir auch null an Vorwarnung hatten, also sprich, wir waren ja 1342 überhaupt nicht in der Situation, dass es irgendwas wie einen organisierten Katastrophenschutz, Vorwarnzeiträume oder sonstiges geben würde. Das hat es natürlich nochmal deutlich verheerender gemacht, aber nochmal, es ist halt eine Magnitude des Ereignisses. Selbst mit der besten Vorbereitung würden wir heutzutage auf so ein Ereignis treffen, dann gute Nacht. Also das ist tatsächlich so eine Größenordnung, wo man einfach sagen kann, okay, das Einzige, wo man wahrscheinlich mitarbeiten kann, ist Menschen in Sicherheit zu bringen. Die Immobilien und die nicht beweglichen Teile, die kannst du im Grunde abschreiben. Ne? Also wenn es wirklich zu so einem Ereignis kommt, sehen die Prognosen relativ mau aus. Das muss man ganz klar so sagen. Ne?
Ja, ich hänge immer noch, ich habe gerade so ein kleines Flashback tatsächlich auf die Hochwasser, die ich erlebt habe. Das war natürlich 2002. Ich komme ja aus dem Zweistromland zwischen Elbe und Mulde. Und die hatten beide heftig Hochwasser. Ich hab zum Glück in einem Forsthaus gelebt damals, was überhaupt nicht betroffen war, also keine Frage. Aber damals war so viel oder die Anteilnahme in der Bevölkerung so groß, weil es wirklich Leuten so dreckig ging, die unter diesem Hochwasser gelitten haben. Da sind Lautsprecherwagen durch die Dörfer gefahren und haben aufgerufen, dass jeder und jede, die irgendwie mit anpacken kann, dann an diese Deiche kommt, um da eben Sandsäcke zu schleppen und voll zu machen und so, weil dann an einigen Stellen halt die Deiche schon nachgegeben haben. Ne? Und das wissend, muss ich sagen, das sind einfach Ereignisse, die Leute mitnehmen und vor allem auch nicht loslassen hinterher. Also selbst hinterher, wenn du sagst jetzt, okay, hab und gut beschädigt oder so, ne, dann kannst du ja nochmal sagen, okay, es regelt vielleicht oder hoffentlich die Versicherung und es sind nur materielle Sachen, aber dieses Trauma bleibt ja auch. Und wo ich mich noch dran erinnere, ist, wenn du nach diesen Flutereignissen dann eben in diese Auen gekommen bist, es war halt alles bedeckt mit braunem Schlamm. Ja, das ist dann so das Ausgangsmaterial, wenn man mal kartiert, wo sich dann eine schöne Vega draus bildet beispielsweise, ne, so kann man sich das ja ein bisschen vorstellen. Es roch nach Süßwasser und Fisch vor allem auch. Das ist so dieser typische Geruch. Und überall lag Treibholz. Also die komplette Landschaft war gewandelt von normalerweise grüne Wiesen, Grünland und so, hin zu braun, schlammig, mit Holz versetzt. Tote Fische lagen rum, manchmal auch einzelne tote Tiere. Und das ist einfach sowas, das lässt einen nicht los. Wie sieht denn das im Ahrtal aus? Haben die dort landwirtschaftliche Flächen oder so mittlerweile wieder nutzbar gemacht? Oder ist das noch?
Ja, es ist ja relativ viel Weinbau, vor allem, also wenn wir da über Landwirtschaft sprechen, das ist ja glücklicherweise eher in Steillagen, die also nicht jetzt großartig überflutet waren tatsächlich. Aber es ist durchaus, es gab ein Sondermessprogramm des Landes, um überhaupt mal zu gucken, okay, was haben wir denn für Kontaminationen im Boden tatsächlich mit drin? Sprich, was da allerdings vor allem das Problem war, waren die organischen Schadstoffe, weil halt ganz viel zum Beispiel an Diesel- und Öltanks aufgeschwemmt ist, die dann auch fröhlich da natürlich sich entleert haben und rumgeschwommen sind. Da gab es tatsächlich großartige Anstrengungen, halt eben auch kontaminiertes Material auszubaggern, was man auch wirklich breit gemacht hat. Wir haben uns interessanterweise, ich hatte mit viel Glück eine echt dynamische Truppe von drei Jungs, die auch aus der Kante kamen, also auch selber Betroffene vom Hochwasser waren, die sich zum Beispiel mal angucken wollten, wie ist die Schwermetallbelastung in den Böden, also finden wir da was drin. Da konnten wir jetzt zumindest auf unseren Untersuchungsflächen, die wir uns angeschaut haben, Entwarnung geben. Das Einzige, was halt Verweis auf unsere alte Folge, die wir mal aufgenommen haben, ein bisschen durch die Decke gegangen ist, war der Kupfer. das war so eine Verbindung, die da drin war. Da hatten wir sogar mal eine Soilcast-Folge zugemacht. Das ist halt ein sehr gern genutztes Fungizid im Weinbau. Ne? Und das ist halt mobilisiert worden wie bescheuert von den Hängen. Das hat halt einen deutlichen Peak gegeben, aber zum Glück nichts von wirklich bedenklichen Schwermetallbelastungen oder Elementarbelastungen, die wir da durchgejagt haben, war zumindest auf den Untersuchungsflächen zu sehen. Da war es tatsächlich eher diese organische Schadstoffkomponente und da ist wirklich auch viel ausgebaggert und dann im Grunde rekultiviert worden dann. Aber das war und ist natürlich auch ein Problem dann wirklich auf den Flächen.
Ja, und das kann ja auch im Spätmittelalter, frühe Neuzeit, ich weiß jetzt gar nicht, wo man 1342 einordnen würde, irgendwo so da, alle Historikerinnen entschuldigen bitte. Aber das kann ja da auch ganz anders ausgesehen haben. Ich denke da zum Beispiel an Gerbereien, ne? Wo ganz heftig genau. mit Schwermetall, also kurz vor allem eine Chromquelle, also eine potente Quelle für Chromkontamination. Und auch Metallverarbeitung und so, das wurde ja alles mit weggespült und da willst du, glaube ich, nicht wissen, wie das dann damals dort ausgesehen hat. Also
ja, sicher.
Krass, krass, ja. Aber du hast jetzt noch ein anderes Diagramm mit den Erosionsraten aufgemacht.
Genau. Ne? Also was wir auch so in Shownotes mit drin haben, was mal ganz interessant ist, wir haben auch noch reingepackt ein Paper von Dreibrot et al. Von 2010, die also mal so eine Metastudie gemacht haben, generell über Erosionsraten und große Erosionsereignisse anhand eben von sedimentären Ablagerungen, von Kolluvien, die man mal angeguckt hat. Und da piekt tatsächlich dann eben auch unser 1342 ziemlich deutlich raus, so als großer Punkt der Galli-Erosion. Interessanterweise dann aber auch tatsächlich jetzt so unsere sehr rezente, sehr aktuelle Phase, wo wir also in die Intensivierung der Landwirtschaft reinkommen, bevor Bodenschutz so ein Thema war. Also wir kommen gerade auch erst wieder so aus einer Galli-Erosionsphase mit drin. Dennoch auch das Paper, was jetzt wirklich so richtig Meter sich das angeguckt habe, also wer da Interesse hat, kann sich da mal einlesen. Die haben eine absurd lange Liste an Studien mit unterschiedlichen Speichern, die halt eben angeguckt wurden. Also viel eben Sedimente, Kolluvien und entsprechend auch unterschiedliche Datierungsmethoden. Das heißt, die haben das mal wirklich breit auf die Hörner genommen, das Thema. Stehen, glaube ich, so bei etwas über 100 Einzelstudien, die sie sich angeguckt haben. Selbst die kommen zu diesem ziemlich eindeutigen Befund, dass es also im Zentraldeutschland eben irgendwo diesen ganz, ganz klaren Marker gibt, knapp 700 Jahre vor heute, dass da massiv was passiert sein muss. Und das ist natürlich sehr spannend, einfach so auch in der Datierung eben zu sehen, wie können wir also auch so einen detektivischen Nachweis im Grunde führen, was dort passiert ist. Und ein ganz großes Mosaikteilchen war tatsächlich was Bodenkundliches, nämlich halt einfach die Kolluvienbildung, die Gallibildung im Grunde, also dieses Spiel aus Erosion, Abtragung, was fehlt an einer Stelle, was wird an der anderen dann eben entsprechend wieder angehäuft. Ne? Und nochmal, dass wenn so die Befunde komplett stimmen, und da haben wir eigentlich inzwischen ein sehr, sehr komplettes Bild zu, das war wirklich innerhalb von wenigen Tagen so ein Drittel der Erosionsleistung seit dem Mittelalter. Das kann man sich nur immer wieder so vor Augen führen, wenn man alleine überlegt, was wir heutzutage so für Erosionsraten einfach annehmen und Verlagerungsraten annehmen, nötigt das einem schon ordentlich Respekt ab, wie es damals vor knapp 700 Jahren dort ausgesehen haben muss.
Es ist unvorstellbar. Ich habe jetzt mal mit Blick, was können wir den Leuten so mitgeben, habe ich jetzt mal versucht, in der Schnelle zu recherchieren, ob es vielleicht irgendwelche, es gibt doch diese Jahrzehntereignisse, Jahrhundertereignisse, und das ist jetzt ein 10.000-Jahr-Ereignis sozusagen. Da gibt es auch fancy Kürzel dafür, ne? Irgendwie, weiß ich, 100K oder so. Was weiß ich.
Also das wäre jetzt so beim Hochwasser, reden wir immer von diesen HQ, ne? HQ, also H für Hochwasser, Q sind die Abflüsse ja immer. Und das wäre tatsächlich dann ein HQ 10.000, würden wir das bezeichnen. Ja, ne? Das wäre so der knackige Punkt dann da drin. Und von der Mitgabe her, also da können wir auch durchaus mal so ein bisschen Werbung noch für die Öffentlich-Rechtlichen machen, was wir auch noch in die Shownotes reingepackt haben. Und ich glaube, ich habe es jetzt so langsam diesen Produktionszyklus des WDR-Radios geknackt irgendwie. Die haben ja wunderbarerweise immer bei WDR 5 ist das im Radio, immer dieses Zeitzeichen, so an einem Tag, was passiert da so. Und interessanterweise gespuckt genau 10 Jahre auseinander. Ich glaube, dann nehmen die so an, dass die Hörerschaft das dann wieder vergessen hat, was vor 10 Jahren war. Haben sie zwei Zeitzeichen gemacht. Eins 2022, eins 2012. Dann auch zum 22. Juli, also den Magdalenentag, wo es so einen ganz kurzen Audiobeitrag, so 14, 15 Minuten gibt. Das heißt, wer jetzt eher schon über uns audiophil ist und sagt so, das ist so mein Medium, kann dann direkt nach der Folge sich sogar so zwei Häppchen a Viertelstunde anhören. Was super spannend ist, nämlich vor allem, weil sowohl der Herget in dem 2012er Beitrag als auch der Herr Borg aus Kiel, der auch einer der großen Player hier ist in der Bodenerosionsforschung zum Magdalenenhochwasser, selber zu Wort kommen. Also da werden auch nochmal die Wissenschaftstreibenden dann halt entsprechend interviewt auch da drin. Das Ganze wird auch noch so ein bisschen wie so der gute Geschichtspodcast etwas schön aufgemacht, dass man so ein bisschen mitgenommen wird, auch mit Zeitzeugen, Zitaten damit dazu. Das finde ich eigentlich ist noch so eine ganz schöne Ergänzung, so der Podcast B dann quasi, den wir so als zweites Album dann hier nachschieben können, wo man sich noch so ein bisschen einfach mal, ja, sag ich mal, etwas populärwissenschaftlicher einfach nochmal anhören kann, wie sah es denn ungefähr aus? Und das Schöne ist, ich habe am Anfang gedacht, Mensch, haben die den gleichen Beitrag einfach 10 Jahre später nochmal versendet? Aber nein, es sind tatsächlich zwei unterschiedliche. Der erste von 2012 schielt eher so ein bisschen auf das Hochwasserereignis, da ist dann auch der Jürgen Herget dann eher dabei und der 22er Beitrag geht tatsächlich eher auf diese bodenkundlichen und dann eben aber auch gesellschaftlichen Implikationen ein, wo dann der Herr Borg aus Kiel dann dazu hauptsächlich interviewt wird. Also man hat auch nochmal so zwei Blickwinkel auf die ganze Thematik, wirklich sehr gefällig auch gemacht und im Grunde innerhalb auch von einer halben Stunde komplett abgehört. Da hat man so das Komplettpaket eigentlich auch nochmal so als kleines Schnipsel noch hinten mit dran, inklusive sogar O-Tönen von den Leuten, deren Paper wir heute auch besprochen haben.
Ja, wow. Und ich habe es jetzt versucht, es ist mir leider nicht gelungen, wenn da draußen jemand ist, der die weiß zufällig, ob es irgendwo eine Website gibt, wo man quasi diese HQ-Ereignisse als Prognosen irgendwo sich angucken könnte. Das wäre doch eigentlich mal was, ne? Dass man einfach auch mal sagen kann, pass auf, also ich habe es jetzt für Sachsen zufällig gefunden. Für Sachsen gibt es da Geodaten, die stellen auch ein ganzes Kugis-Projekt bereit, wo man sich das einfach angucken kann selbst. Aber es wäre für Anwohnerinnen und Anwohner interessant, mal die eigene Gefährdung einfach mal zu wissen. Also jetzt ohne da Fatalismus wirken zu lassen oder so, aber es ist ja sicherlich gut zu wissen, genauso wie es gut ist übrigens, sich einen kleinen Wasservorrat anzulegen und Nahrungsmittel und so. Sehr möglicherweise auch mal gut zu wissen, könnte ich möglicherweise von so einem Ereignis betroffen sein. Weil das haben wir ja jetzt auch gesagt, im Zweifel geht das sehr schnell. Im Ahrtal war das ja auch innerhalb weniger Stunden, ne? Dieses Ereignis. Und wenn ich dann die leiseste Ahnung habe, dann ist es möglicherweise schon zu spät. Aber dann kann ich eben mit diesem Vorwissen vielleicht eins und eins zusammenzählen und sagen, okay, pass auf, in die Richtung einfach weg, ja, einfach weg, alles stehen und liegen lassen, nur das Allernötigste mitnehmen und einfach weggehen, um sich selbst in Sicherheit zu bringen. Vielleicht finden wir da noch irgendeine.
Also ich weiß, vor Rheinland-Pfalz zum Beispiel gibt es das auch, das hat man auch im Nachgang des A-Hochwassers nochmal geupdatet, dass man also auch für diese Szenarien sich auf der Karte angucken kann mit betroffenen Flächen und daran sieht man, dass wir das wirklich so alles live aufnehmen, so live on tape quasi, dann sagt ihr wahrscheinlich, meine Pegel noch nichts. Das ist zu erreichen. Ich schieb's dir gerade mal auf unseren geteilten Bildschirm unter hochwasserzentralen.info. Das ist so eine Initiative der bundesdeutschen Hochwasserdienste, weil das meistens halt Landessache ist. Das ist halt dank des Föderalismus immer so ein bisschen schwierig, das so gebietsweit zu implementieren. Aber die haben tatsächlich so die öffentlich einsehbaren Pegel, also mehr als 3000 Stück, die kann man sich quasi als App aufs Handy laden lassen. Das heißt dann auch meine Pegel, das Ding. Und da kann man sich tatsächlich auch so Prognosen für die nächsten Tage, Hochwasserwarnung und so weiter angucken und ist auch hier auf der Website, die könnte man dann ja vielleicht auch nochmal in die Shownotes mit reinpacken, eigentlich ganz schön auch zu sehen, ne? Also mit den Prognosen, wie entwickelt sich das, wie ist gerade so der Stand in meiner Umgebung dann mit dazu und darüber wird man auch nochmal gesondert gewarnt. Also jeder sollte ja eher zumindest so NINA oder CAT-Warnsystem auch auf dem Handy haben, ist ja eh nicht schlecht, aber diese Meine-Pegel-App macht das sogar speziell für Hochwasserereignisse. Also wir hoffen es dann natürlich nie, dass es mal zum HQ 10.000 irgendwie kommt, aber alleine so aus Datensicht ist das super spannend, sich mal so anzugucken, wie ist so jeweils gerade die Situation an bestimmten Messstellen, ne? Und daran sieht man auch sehr schön, wenn irgendwo mal eine langfristige Niederschlagslage dann noch da irgendwo liegt, sieht man auch, wie so richtig dann die ganzen benachbarten Pegel so aufploppen und plötzlich so in Hochwassergefährdungsstufen dann auch zum Beispiel reingehen.
Wow, ja, ich glaube, das knallen wir auch mal gleich in die Shownotes mit rein, verbunden mit dem Hinweis und der Bitte, euch vielleicht mal zu informieren. Ich werde das auf jeden Fall im Nachgang noch machen, weil also ich bin sehr privilegiert hier. Ich wohne im ersten Stock in Leipzig und so. Aber auch hier gibt's einmal im Jahr dieses Starkregenereignis, will ich es mal nennen, ne? Also einfach diesen Wolkenbruch, wo hier bei mir vom Haus die ganze Kreuzung unter Wasser steht. So, da habe ich mir auch schon mal gedacht, okay, Was ist, wenn da mal so eine komische Wetterlage reindrückt und dann wird es möglicherweise eng hier, ja? Und es ist alles versiegelt, die Gullis bringen es dann nicht mehr und so, ja, also das könnte man sich schon mal angucken. Macht das doch einfach mal im Sinne eures persönlichen Katastrophenschutzes. Jürgen, du lässt mich sprachlos zurück. Ich habe immer davon geträumt, dass ich dich mal aus der Fassung bringe hier. Ich glaube, bei der vorletzten Folge war es mal fast zu weit. So aufgeregt habe ich dich noch nie erlebt. Also über die Zusammenhänge von Landnutzung und was war es? Landnutzung und Relief-Umweltparametern gesprochen
haben. Ja, genau. Ne? Hier mit Henne-Ei-Glei.
Genau, Henne-Ei-Glei.
Da sind wir ein bisschen ins Gericht gegangen, mal mit dem Paper irgendwie.
Ja, ne? Da habe ich kurz eine leichte Errötung bei dir gesehen, was ganz unüblich ist. Heute erlebst du das bei mir. Also ich finde das immer spannend und gerade Markus Dotterweich, der macht das ja mit einer enormen intrinsischen Motivation, möchte ich sagen, mal in die Vergangenheit zu schauen und da Quellen zu studieren und das halt, wie du auch eingangs gesagt hast, nicht alles nur als Humbug abzutun, sondern auch tatsächlich mal diese Quellen als berichtet anzusehen, ja. Und ich frage mich auch ehrlich gesagt, was sollten Leute denn zu solchen Ereignissen eigentlich übertreiben? Das ist ja eine valide Beschreibung. Ich kann halt mit einem Boot über die Stadtmauer fahren. Sowas, wo will man da? Na gut, aber das ist ja auch nicht unser Fachgebiet. Aber ich finde es allemal beeindruckend und auch gut für die persönlichen Schutzbedürfnisse, sich mehr über Hochwasserrisiken zu informieren. Ich glaube, das haben wir auch getan. Und bodenkundlich ist es allemal interessant, weil ja auch, das hast du auch erklärt, bestimmte Reliefformen und auch bestimmte bodenkundliche Befunde, die wir heute noch sehen können, teilweise auch durch solche singulären Ereignisse geprägt sind. Und ich war auch in der Main-Region ja schon kartieren, das hast du ja auch gesagt, wo man dann, ja, es wird dann immer ausgeschrieben als so Fließerde, ne? Manchmal hast du ein Kolluvium drin, das ist alles allgegenwärtig, aber sich dann vertiefend eben mal die Frage zu stellen, wo kommt das eigentlich her? Ist das wirklich langjährige Erosion oder ist das möglicherweise begründet auf einem einzigen Erosionsereignis? 3 Tage in dem Fall Magdalenenflut. Und dann auch mal die Relation zu sehen, ja, also es gibt also solche singulären Ereignisse, mindestens eins, die Magdalenenflut, die so große Sedimentationsraten hervorruft, dass man die jetzt oberflächlich betrachtet nicht mit langjährigen Sedimentationsereignissen oder von denen trennen kann, sage ich mal, ne?
Das ist halt wirklich eine dieser Fälle, man muss dann wirklich rauszoomen und weil es halt so groß ist, das Ereignis, dass man es, wenn man zu nah dran steht an den Befunden, erstmal, glaube ich, gar nicht als solches erkennt. Und ich glaube, das war auch dieser Erkenntnisweg, den man so in den letzten Jahrzehnten gegangen ist, um dieses Ereignis mal zu beschreiben, dass man wirklich erstmal diese Skepsis abbauen musste, wie du auch selber gesagt hast, so kann das denn überhaupt sein, so ein großes Ereignis? Und ja, das kann sein und wir wollen natürlich 0,0 Panik schüren, aber das ist definitiv was, da sind wir heute kein Dort schlauer oder resilienter gegen so ein Ereignis. Also wenn mal so eine Wetterlage eintreten sollte mit den belegten Erosionsraten, dann werden wir auch in unserer modernen industrialisierten Welt und auch in der modernen industrialisierten Landwirtschaft, da werden wir wenig Antworten gegenüber haben. Also da werden auch samt und sonder alle Schutzmechanismen oder Rückhaltebecken, Rückhaltebauwerke, die sind lange vorbei, bis wir da am Ende dieses Ereignisses dann im Grunde sind. Und das ist halt schon, man soll es dann nicht in blinden Fatalismus verfallen und sich so denken, boah, wenn das morgen jetzt wieder passieren könnte. Aber was man natürlich sagen muss, man sollte es nicht außer Auge lassen. Es ist ein statistischer Ausreißer, aber er ist belegt möglich. Na, und dass man zumindest ein Stück weit daraus lernen kann, wie priorisieren wir dann eben auch zum Beispiel Schutzgüter in der Landschaft, ne? Also wenn wir auch über Bodenschutz und Ähnlichem nachdenken. Und das zum Beispiel ist mal erfrischenderweise ein Beispiel, wo wir sagen können, ja, da können wir es eigentlich bleiben lassen. Also dagegen wäre jetzt kein richtiges Kraut gewachsen, wenn wir also wirklich nochmal mit solchen Erosionsraten rechnen. Und spannend, wie gesagt, fand ich es auch gerade in den Zitaten, die wir auch so in den eher historischen Papern, die wir auch in den Shownotes haben, drin haben, wenn man die aus unserem Winkel als Bodenkundler dann liest, wie klar da eigentlich auch schon im Mittelalter Leute so bodenhydrologische Prozesse beschrieben haben. Also diese trockenen Flächen, aus denen plötzlich was austritt, ja, das nennen wir da halt heute 700 Jahre später einen hortenschen Oberflächenabfluss. Also wenn es nur so intensiv darauf runterkommt, dass der Boden das nicht mehr schluckt, zack, kommt plötzlich aus einer Fläche, von der wir es nie erwartet hätten, kommt da das Wasser rausgedrückt. Also im Grunde haben sie es damals schon relativ gut gecheckt, was passiert ist. Nur wie gesagt, selbst heutzutage wäre da relativ wenig gegengewachsen und es ist zumindest so ein kleines schauerliches Rabbit Hole, in das man mal so ein paar Stunden versenken kann. Also wer da nochmal so ein bisschen weiterliest und ein bisschen recherchiert und mal links und rechts mal so beginnt, beim Wikipedia-Artikel oder so anfängt, das ist super spannend halt einfach mal zu lesen, was es da wirklich für ein absurd großes Ereignis gegeben haben muss, was, wie man ja jetzt sehen konnte, ne, nicht so in die breite Öffentlichkeit bisher gerückt ist. Also das ist eher so eine, ja, eine kleinere Community, die sich halt wirklich eher mit diesen historischen, landschaftsgenetischen Fragestellungen oder historischen Hochwassern beschäftigt, ist aber halt ein super prävalentes Ding in Mitteldeutschland. Also anscheinend sehr reliefformend, viel bestimmend dann eben auch in der Landnutzung danach hinten raus. Also es ist schon ein ganz spannendes Rabbit Hole einfach zu gucken, so was kann denn so am äußersten Ende der Statistik passieren, wenn es mal wirklich zu einem ganz, ganz großen Ereignis entsprechend kommt.
Je nachdem, was man als Mitteldeutschland definiert, lieber Julian, denn das ist mittendrin. Das geht auch diese Karte der Auswirkungen, die in dem Main Paper dargestellt sind. Die geht ja auch ins Thüringische rein, Meiningen und so und bis nach Erfurt. Ne? Das ist die Mitte Deutschlands. Mitteldeutschland ist eigentlich das Gebiet, wo ich heute lebe. Aber diese Bezeichnung kommt noch aus einer Zeit, als das Gebiet des damaligen Deutschlands noch etwas größer war. Das darf ich auch nicht verschweigen. Ist ja egal. Nee, okay. Julian, also du lässt mich fassungslos zurück. Es ist allemal interessant, auch ein bisschen erschreckend, aber vielleicht letzter Satz von mir dazu. Es ist eben so, wenn wir uns in der Natur bewegen, und das tun wir alle in der einen oder anderen Form, auch dauerhaft, gibt es einfach bestimmte Risiken, ne? Und es gibt einfach Sachen, die sind sehr wahrscheinlich, ne? Zum Beispiel, dass ich, wenn ich schlechtes Schuhwerk trage, irgendwie umknicke und hinfalle und so, und dann geht's mir nicht gut. Es gibt auch Sachen, die sind nicht so wahrscheinlich, wie zum Beispiel so ein HQ-10.000-Ereignis. Aber wir sollten uns dessen trotzdem bewusst sein, ne? Das ist möglich, nicht sehr wahrscheinlich. Und wir sind eigentlich alle der Natur ausgeliefert. Und im Zweifel ziehen wir den Kürzeren, Julian, das muss man auch sagen. Ne? Also ja, besser ich sagen. Kannst du nichts machen. Dann kommt noch politisches Versagen, hoffentlich nicht dazu. Und die Versicherungsgeschissel, die zahlen dann nicht für dein Eigentum und so. Oh je, das wollen wir wirklich nicht hoffen. Also, aber du hast mich hier wirklich in Spannung versetzt. Ich habe Sorge, dass ich jetzt überhaupt noch einschlafen kann. Ich muss die Folge noch schneiden und veröffentlichen. Deswegen würde ich sagen, mach mal an der Stelle einen Deckel drauf, lieber Julian. Vielen, vielen herzlichen Dank wieder mal für deine Vorbereitung. Das passt auch gut, dass du sozusagen als Ältester aus unserem Kreis, nicht als alter Mann, aber als Ältester von uns Podcast-Treibenden hier, immer mal die Geschichtswissenschaft bemühst, das freut mich immer sehr.
Ja, der alte Mann sitzt am Feuer und erzählt vom Krieg, war das jetzt im Grunde, ne?
Ja, aber
kommt mal hier, Opa hat was zu erzählen, ne?
Ich habe gesagt, der Älteste von uns ist kein alter Mann. Nee, aber es ist, das war wieder mal ein sehr spannendes Thema. Ich habe viel dazugelernt und das ist sicherlich auch ein Rabbit Hole, in das ich mich mal begeben werde. Das Magdalenenhochwasser von 1342. Auf jeden Fall. Lieben Dank, Julian, an der Stelle. Und wem wir auch Danke sagen wollen, sind unsere Hörerinnen Katharina und Mario. Die haben uns nämlich was in den Hut geworfen. Womit wir zum Beispiel, jetzt ist ja oft die Frage, was wird damit eigentlich gemacht? Ne? Und wenn sowas im Hut liegt, dann kann man eben auch mal sagen, man gestaltet eben einen Stand zum Umweltfestival und bringt noch anderen Leuten sozusagen die Bodenkunde in der einen oder anderen Form eben näher. Und das ist unter anderem mit HörerInnen-Spenden passiert. Die Grüne Liga hat uns natürlich auch unterstützt. Ne? Aber es gibt ja immer so Sachen, die man noch drüber hinaus anschafft. Da fließt das zum Beispiel rein und bringt vielen Menschen eine Freude. Also vielen Dank, dass ihr was in den Hut geworfen habt. Und jetzt ist es natürlich so, dass da draußen möglicherweise tatsächlich ältere Herrschaften sitzen, die noch Hinweise geben wollen, die Anmerkungen haben, die vielleicht noch eine interessante Quelle kennen zum Magdalenenhochwasser oder die sagen, ui, ja, an der einen oder anderen Stelle, da müsstet ihr aber vielleicht nochmal nachschärfen, nochmal was erwähnen. Dann immer ran mit euren Anmerkungen an info@zirkas.de. Und darüber hinaus, falls das nicht niedrigschwellig genug sein sollte, sind wir auf verschiedenen sozialen Medien aktiv. Die Links dazu findet ihr im Linktree unter jeder einzelnen Folge. Und bitte, bitte bewertet und rezensiert doch mal diesen Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Hilft uns einfach auch noch sichtbarer zu werden und noch anderen Leuten vom Magdalenenhochwasser oder der Magdalenenflut 1342 zu erzählen. Julian, das war schön mit dir. Vielen Dank. Und das, liebe Leute, war jetzt die Soulcast-Folge 196 vom 10. Juni 2026. Und Julian und Christoph verabschieden sich. Tschüssi.
Tschüssi.
Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf sollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.